Fall Numero 1 – Der schwarze Geist. Enrico Pisani ist ein beliebter Zauberer und Verwandlungskünstler. Mit bürgerlichem Namen heißt er Benno Schmitz. Die meisten seiner Zauberkunststücke beruhen auf dem verblüffenden Trick mit dem dritten Arm. Er trägt dafür eine Jacke mit einem normalen Ärmel, in dem sein eigener Arm steckt, und einem ausgestopften Ärmel. Dazu weiße Manschetten und weiße Handschuhe. Sein zweiter echter Arm ist mit einem schwarzen Trikot und einem schwarzen Handschuh bekleidet und unter der Jacke versteckt. Durch einen seitlichen Schlitz kann der Zauberkünstler vor dem dunklen Hintergrund der Bühnenwand mit diesem versteckten Arm allerhand rätselhafte Kunststücke vollführen. Die Leute sehen immer nur die beiden Hände mit den weißen Handschuhen. Der versteckte Arm dagegen ist vor der dunklen Wand nicht zu sehen. Leider benutzt Benno diesen Trick nicht nur auf der Bühne, sondern er greift damit auch erfolgreich in fremde Taschen. Eines Tages ist Enricos Karriere schlagartig zu Ende. Er macht einen Fehler, der schon manche Gauner hinter Gitter gebracht hat. Er lässt sich erwischen. In einer Galavorstellung des Kabarets Wintergarten stiehlt er einer prominenten Besucherin die wertvolle Brillantenkette. Doch die Dame ist fast so flink wie er. Sie grapscht im Halbdunkel des Lokals blitzschnell nach dem Arm an ihrem Hals. Ihre Beute ist ein schwarzer Handschuh, dessen Besitzer sich rasch ermitteln lässt. Benno Schmitz, alias Enrico Pisani. Er wandert ins Gefängnis. Nach 7 Monaten Urlaub hinter Gittern sucht Benno Schmitz nach neuer Arbeit. Er findet sie auf dem Rummelplatz. Dort arbeitet er in verschiedenen Jahrmarktsgeschäften. Im Augenblick jobbt er in Draculas Geisterbahn. Immer häufiger kommt es nun vor, dass Besucher, die in fröhlicher Laune über den Rummelplatz ziehen, bei der Rückkehr aus der Geisterbahn ihre Armbanduhr, ihren Schmuck oder gar ihre Brieftasche vermissen. Tja, Benno Schmitz lässt nichts anbrennen. Die Polizei wird aufmerksam, weil immer wieder Anzeigen erstattet werden. Unauffällig mischen sich Polizeibeamte unter das Publikum der Geisterbahn. 3-mal kommt es vor, dass den Beamten dort ihre Uhr, die Brieftasche oder ein wertvolles Feuerzeug abhanden kommt. Jetzt will es Kommissar Kugelblitz genau wissen. Er macht sich selbst auf den Weg, um dem diebischen Geist ein Bein zu stellen. Kugelblitz hat sich gut vorbereitet. Er hat seine Jackentaschen zugenäht. Seine Brieftasche ist bis auf 20 Mark entleert, und seine silberne Tabaksdose hat er mit einer aus Plastik vertauscht. Jetzt macht er sich auf den Weg zu Draculas Geisterbahn.
Hereinspaziert, hereinspaziert, nur keine Angst, meine Herrschaften,
ruft der Ansager. Er ist von Kopf bis Fuß schwarz angezogen und hat eine furchterregende Fledermausmaske auf. Aber vor Masken fürchtet sich Kugelblitz kein bisschen. Er setzt sich in den nächsten der roten Wagen, der gleich darauf durch eine Gummitür in die Dunkelheit rumpelt. Kugelblitz presst die Hand aufs Herz oder besser gesagt auf die Brieftasche. Und ab geht's in die Geisterwelt. Vorbei an Geistern, Knochenmännern, Monstern und Vampiren. Als er nach einer rasanten Fahrt wieder ins Freie geschleudert wird, ist seine Brieftasche weg, samt U-Bahn-Karte und Dienstausweis. Es muss passiert sein, während ich mich in der Kurve am Wagenrand festklammerte. Das ist ein ganz ausgebuffter Profi, schimpft Kugelblitz. Das ist alles, was ich von ihm erwischt habe. Er hält einen schwarzen Handschuh in die Höhe und befiehlt seinen Leuten, die Geisterbahn sofort zu umstellen. Die 7 Angestellten der Geisterbahn finden sich beim Kassenhäuschen ein. 3 von ihnen versuchen allerdings vorher vergeblich durch den Hinterausgang zu entwischen. Ein Knochenmann, ein schwarzer Geist und ein Zottelmonster. Aber Pommes und Zwiebel halten sie an den schwarzen Armen fest.
»Was ist denn hier los?«
erkundigt sich Max Schrankenstein, der Besitzer des Gruselfahrgeschäfts.
»Und wer sind Sie überhaupt?«
»Kugelblitz, Kriminalpolizei.« »Ein kleiner Zwischenfall. In Ihrer Geisterbahn wurde Geld gestohlen«, sagt Kugelblitz.
»Da könnte ja jeder kommen«, mischt sich der Ansager ein, der erst jetzt zu der Gruppe stößt. »Haben Sie überhaupt einen Dienstausweis?«
»Ja, natürlich, das heißt mein Kollege«, sagt Kugelblitz etwas verunsichert und fügt dann rasch hinzu, »wo waren Sie eigentlich während der letzten Fahrt?«
»Ich hab mir was zu futtern geholt«, sagt der Ansager und beißt in ein Fischbrötchen. Wir suchen den Mann, dem dieser Handschuh gehört, sagt Kugelblitz und wedelt mit dem Beweisstück in der Luft herum.
Das wird schwer sein, sagt Max Schrankenstein achselzuckend. Schwarze Handschuhe hat hier jeder. Die gehören quasi zur Berufskleidung.
Wie viel war denn in Ihrer Brieftasche drin?
Erkundigt sich der Ansager mit vollem Mund bei Kugelblitz. Hier leite ich die Untersuchungen, brummt Kugelblitz ungehalten. Er befragt den Knochenmann, den Schwarzen Geist und das Zottelmonster. Es stellt sich heraus, dass alle drei keine Arbeitserlaubnis haben. Außerdem sind sie wegen Diebstahls vorbestraft.
Ich war's bestimmt nicht, beteuert der Knochenmann. Ich stehe dauernd in der Ecke und flackere mit den Augen, wenn die Wagen um die Kurve kommen.
Wie soll ich denn das Geld geklaut haben? Ich hocke doch oben auf dem Pappfelsen und außerdem hier mit den Dingern,
beklagt sich das Zottelmonster und zieht die schwarzen Handschuhe mit den Krallenfingern aus.
Und ich? Sagt der schwarze Geist kleinlaut. Ich stehe doch erst in der letzten Kurve vor dem Ausgang. Zum Klauen hätte ich bloß 3 Sekunden. Da fahren die Wagen schon ins Freie.
Man merkt, dass er Erfahrung hat.
Wollen Sie die anderen Leute auch noch verhören?
Erkundigt sich der Geisterbahnbesitzer etwas ungeduldig. Nein, danke, antwortet Kugelblitz nach kurzem, aber scharfen Nachdenken. Ich kenne den Täter bereits.
Na Gott sei Dank, dann können wir ja endlich weitermachen,
brummt der Ansager mit der Vampirmaske und leckt sich einen Senfklecks vom Finger. Und jetzt die Rätselfrage für alle Detektive, die sich auch von schwarzen Geistern den scharfen Blick nicht verdunkeln lassen. Wer von den Angestellten der Geisterbahn ist Benno Schmitz, alias Enrico Pisani? Und wodurch hat er sich verraten? Fall Nummer 2. Ein brenzliger Fall.
Feuer! Feuer!
Schreit Frau Dallmeier und stürzt mit fliegender Schürze aus dem Haus. Sie stürmt in den Laden des Fotografen Leo Linser, direkt gegenüber. Eigentlich sind die beiden Spinnefeind, aber in ihrer Not weiß sie keinen näheren Weg zum Telefon.
Es brennt! Hinten im Lager! Die Treppe ist voll Qualm! Ich kann nicht rauf, um zu telefonieren!
Keucht sie.
So helfen Sie doch!
Während der Wortschwall der aufgeregten Frau auf den schweigsamen Mann herniederprasselt, hat er schon längst die Nummer 112 gewählt. In so einem Fall ist sogar die alte Feindschaft vergessen. Leo Linser hat es der geschäftstüchtigen Frau nie verziehen, dass sie in ihrem Gemischtwarenladen eine Annahmestelle für Billigfotos eingerichtet hat, die ihm die Hälfte aller Kunden wegnahm. Nun, seit der Eröffnung des neuen Supermarkts 2 Straßen weiter, läuft ihr Laden auch nicht mehr so gut. Leo Linser kann sich etwas Schadenfreude nicht verkneifen. Trotzdem versucht er nun, seine heiß gehasste Nachbarin zu beruhigen. Wenige Minuten später kommt die Feuerwehr. Jedoch gelingt es ihr nicht, den Brand zu löschen, ehe das ganze Lager ausgebrannt ist. Auch im Treppenhaus sieht es böse aus. Ein Fall für die Versicherung, sagt der Neffe von Frau Dallmeier, der ihr bei den Aufräumungsarbeiten hilft. Ein Fall für die Polizei, sagen die Leute von der Versicherung. Der Verdacht der Brandstiftung ist nicht auszuschließen.
Brandstiftung? Ich? Sagt Frau Dallmeier entsetzt. Wo ich seit 50 Jahren in diesem Haus lebe?
Keiner behauptet, dass Sie das Haus angezündet haben, sagt der Mann von der Versicherung. Allerdings hat er mit Erstaunen in seinen Unterlagen festgestellt, dass die Versicherungssumme vor 3 Monaten verdreifacht worden war. Höchst ungewöhnlich in einem solchen Fall. Bei ihren Ermittlungen fragen die Leute von der Versicherung auch den Fotografen. Ist Ihnen in den vergangenen Monaten irgendetwas Besonderes aufgefallen, Herr Linser?
Eigentlich nicht, brummt der Fotograf. Wir mochten uns nie besonders leiden. Allerdings trieb sich manchmal ein rothaariger junger Mann herum und unterhielt sich mit der alten Schnepfe. Ich hoffte schon, sie wollte ihr Haus verkaufen.
Diesen jungen Mann, können Sie den näher beschreiben?
Nein, leider nicht. So genau habe ich nun auch wieder nicht hingeschaut, bedauert der Fotograf. Erst dachte ich, es sei vielleicht Ihr Neffe, aber die Haare... Schade, vielleicht hätte uns das ein bisschen weitergebracht, meint der Mann von der Versicherung.
Halt, mir fällt etwas ein, sagt der Fotograf plötzlich, als die Versicherungsleute schon gehen wollen. Ich habe neulich zufällig eine Kamera ausprobiert, als er drüben vor der Tür stand. Er ist auf einem der Fotos. Ich bemerkte es erst, als ich den Film entwickelte.
Dann habe ich die Bilder und die Negative weggeworfen. Ein Schwarz-Weiß-Film, nichts Besonderes. Gestern erst, während er redet, taucht er unter seinen Ladentisch und kramt im Papierkorb. Er findet tatsächlich das Foto. Diesem Zufall ist es zu verdanken, dass Kommissar Kugelblitz mit Hilfe des Polizeicomputers und der Fotokartei herausfindet, dass es sich bei dem rothaarigen jungen Mann um einen gewissen Eugen Wirz handelt, der zweimal wegen Brandstiftung vorbestraft ist. Aha, brummt Kugelblitz, das ist ein brenzliger Fall. Ich werde mir die alte Dame einmal persönlich vorknöpfen müssen. Frau Dallmayr sitzt an der Kasse, als Kugelblitz den Laden betritt. Kriminalpolizei, sagt er und zeigt seinen Ausweis. Wir ermitteln wegen Brandstiftung. Die Versicherung besteht darauf. Wir haben auch schon einen Verdächtigen. Sagt Ihnen der Name Wirz etwas?
No, nie gehört, sagt Frau Dallmayr und sieht Kugelblitz treuherzig an.
Kugelblitz kramt in seiner Brieftasche und holt das Foto heraus.
Oh, Sie haben sogar ein Foto von ihm, sagt sie. Da muss ich aber meine Brille aufsetzen, sonst kann ich nichts erkennen.
Sie kramt umständlich nach ihrer Brille und betrachtet das Bild genau. Dann schüttelt sie den Kopf.
Ich kann mich wirklich nicht an diesen jungen Mann erinnern. Wissen Sie, es kommen so viele Leute in meinen Laden.
Aber seine auffallenden Haare, meint Kugelblitz mit einem Blick auf das Bild.
Ach, es gibt mehr rothaarige Leute, als Sie denken, erwidert Frau Dallmayr. Glauben Sie mir, ich sehe über 100 Kunden täglich, hab Erfahrung.
Schon, sagt Kugelblitz, aber
darf ich jetzt weiter bedienen?
Bittet die tüchtige Geschäftsfrau. Bitte sehr, entgegnet Kugelblitz und lächelt zufrieden. Geschäft ist Geschäft. Aber nach Ladenschluss sehen wir uns im Polizeipräsidium. Ich mache heute Überstunden, um einen Fall abzuschließen und freue mich auf Ihren Besuch. Und nun die Frage an alle Detektive, die auch in einem brenzligen Fall den Durchblick nicht verlieren. Welche zwei wichtigen Hinweise führten Kugelblitz zu der Vermutung, dass er den Fall abschließen konnte? Fall Nummer 3. Die verdächtige schwarze Kiste. Kommissar Kugelblitz lehnt sich bequem im Sessel zurück und legt die Füße hoch. Endlich Feierabend. Gleich kommt ein Krimi im Fernsehen. Mord an der Elbe. Den will er sich ansehen. Da kann er seinen Kollegen vom Film mal auf die Finger gucken. Unglaublich, was denen so alles einfällt und wie sie schließlich immer auf die Lösung kommen. Er drückt auf die Fernbedienung. Zuerst kommen die Nachrichten um 8. Und dann gibt es leider eine kurzfristige Programmänderung. Statt des Krimis wird ein Tennismatch übertragen. Ach, immer dieser Boris Krecker, murmelt Kugelblitz enttäuscht. Er hat keinen Spaß an dem Sport mit dem schnellen kleinen Ball. Er zappt auf einen anderen Kanal. Da klingelt das Telefon.
Was sagen Sie, Pommes? Bombenalarm? Im Hochhaus an der Esplanade? Und wo steckt Kollege Feuerstein? Der hat doch heute Wochenenddienst.
Kugelblitz erfährt, dass sein Kollege Feuerstein zu einem dringenden Einsatz im Hafen unterwegs ist und zu diesem brisanten Fall nicht zugezogen werden kann.
Zwei Streifenwagen sind schon hier. Wir versuchen, das Haus zu räumen, aber uns fehlt ein Einsatzleiter, berichtet Pommes.
Nun gut, ich komme, brummt Kugelblitz. Schickt einen Wagen. 11 Minuten später ist Kugelblitz an der Esplanade. Immer noch kommen Leute aus dem Haus. Die meisten mit Koffern und Taschen, Kinder im Schlafanzug, ein Mann im Badehandtuch und eine Frau im viel zu engen Morgenrock. Oben am Fenstersims im 7. Stock hängt drohend eine verdächtige schwarze Kiste. Man kann sie mit bloßem Auge erkennen. Jetzt kommt endlich die Feuerwehr mit einem Sprengstoffexperten.
»Sind Sie sicher, dass das ganze Haus geräumt ist?«, fragt der Bombenspezialist.
»Bombensicher«, sagt Polizeiobermeister Pommes. Wir haben die Leute mit dem Lautsprecher zum Verlassen des Hauses aufgefordert und jedes Stockwerk überprüft.
Fritz Pommes kann ja nicht ahnen, dass zwei Männer absichtlich im Haus geblieben sind. Sie befinden sich unten im Keller und arbeiten fieberhaft am Sicherungskasten. Plötzlich erlöscht das Licht im ganzen Haus.
Was war das? Erkundigt sich Kugelblitz.
Kurzschluss vermutlich, meint der Brandmeister.
Während der Bombenspezialist die Feuerwehrleiter hochklettert, sind auch die beiden Männer im Inneren des Hochhauses nicht untätig. Sie klettern die Hintertreppe hoch und nähern sich den Büros der Globalversicherungsgesellschaft im 6. Stock. Die Tür lässt sich leicht öffnen. Schließlich funktioniert ohne Strom die elektrische Schließanlage nicht. Der Tresor, in dem sich augenblicklich unversichertes Gold in Höhe von 1 Million Mark befindet, widersteht der fachmännisch angelegten Sprengladung nur eine Zehntelsekunde. Bei der kurzen Explosion zuckt der Sprengmeister draußen vor den Fenstern der 7. Etage zusammen. Gerade hat er entdeckt, dass es sich bei der Bombe um eine Attrappe handelt. Ein mit Metallpapier beklebter großer Waschpulverkarton. Und nun dieses Geräusch. Befand sich die echte Bombe im Inneren des Gebäudes? War die Attrappe nur ein Täuschungsmanöver? Der Sprengmeister entfernt den Waschpulverkarton vom Fenstersims. Er ist mit Klebeband befestigt und hätte nicht mal einem Regenschauer standgehalten. Als der Sprengmeister mit der metallisch glänzenden Kiste auf der Feuerleiter herunterkommt, weicht die Menge ängstlich hinter die Absperrung zurück.
»Keine Panik, ist nur ein Waschpulverkarton, sonst nichts«, ruft der Sprengmeister. »Aber irgendwas ist drinnen im Haus passiert, vermutlich im 6. Stock bei der Globalversicherung.«
»Nachsehen«, befiehlt Kugelblitz und rennt als Erster ins Haus. Pommes folgt ihm. »Verflixt«, flucht KK, weil ohne Strom natürlich auch der Lift nicht geht. Er schnauft die Treppe hoch. Im 3. Stock überholt ihn Pommes und ruft, »Ich geh schon mal voraus, Chef!« Keuchend erreicht KK den 6. Stock. Die Tür zur Versicherung steht sperrangelweit offen.
»Raubüberfall, Chef«, ruft ihm Pommes entgegen und deutet auf den Tresor der Globalversicherung. Er ist aufgebrochen und leer.
»Sagen Sie den anderen über Handy Bescheid, Pommes«, sagt Kugelblitz. Dann geht er ans Fenster.
Die wartende Menge sieht neugierig herauf. Unten auf dem Parkplatz entdeckt KK einen dunklen Ferrari, der nach einem Blitzstart raketenschnell davonfährt. Glücklicherweise hat Kriminalmeister Zwiebel, der das Haus auf der Rückseite sichert, die Autonummer des verdächtigen Fahrzeuges notiert. So steht der Eigentümer rasch fest. Er heißt Heinz Bülk und wohnt in der Fährhausstraße 17. Kugelblitz lässt es sich nicht nehmen, gegen 11 Uhr persönlich bei Bülk vorzusprechen. Es ist ein sympathischer junger Mann, den er da aus dem Bett klingelt.
»Ja, das Auto gehört mir«, sagt er überrascht. »Aber ich habe es den ganzen Abend nicht benutzt. Ich hatte Besuch, ein Kollege, auch Junggeselle. Er kam gegen 8 und ging vor einer halben Stunde. Wir treffen uns jeden Freitag, seit Jahren schon. Heute haben wir uns gemeinsam einen Krimi angesehen.«
KK lässt einen raschen Blick durch das Wohnzimmer gleiten. Auf den ersten Blick bestätigt alles die Aussage von Bülk. 2 Gläser, 3 oder 4 leere Bierflaschen, ein voller Aschenbecher. Daneben die Fernsehzeitung. Trotzdem runzelt Kugelblitz kritisch die Augenbrauen.
»Sie glauben mir nicht?«, sagt Bülk. »So rufen Sie doch meinen Kollegen an. Oder soll ich Ihnen den Inhalt des Films erzählen? Er hieß Mord an der Elbe. Und zwar...«
»Nein, danke«, sagt Kugelblitz. »Wir wollen uns lieber mal Ihr flottes Auto ansehen.« Der junge Mann wirft rasch einen Mantel über und führt Kugelblitz zur Garage. Sie ist leer. Das Schloss im Tor ist aufgebrochen.
»Geklaut«, sagt Heinz Bülk sichtlich erschrocken.
Das Auto findet sich am nächsten Tag. Sinnigerweise steht es gleich neben der U-Bahn-Station Diebsteich. Aber Kugelblitz kann darüber nicht lachen, nicht einmal schmunzeln. Er bestellt Heinz Bülk zu sich, zusammen mit seinem Zeugen. Und dann lässt er die beiden verhaften. Und nun die Krimi-Frage an alle Detektive, die auch bei einer Bombendrohung einen kühlen Kopf behalten. Woher wusste Kugelblitz, dass die Aussage der beiden Männer falsch war? Fall Nummer 4. Der nachtschwarze Porsche. Kommissar Kugelblitz verlässt sein Büro ausnahmsweise mal pünktlich. Er erwartet Besuch. Sein Freund Tütü hat sich angemeldet. Er möchte sein neues Auto vorführen, einen nachtschwarzen Porsche. Und eine Überraschung will er auch mitbringen. Sie heißt Tina,
Mehr hat er nicht verraten. Ob Tina brezeln mag, überlegt Kugelblitz. Er kauft sie beim Bäcker an der Ecke. Dazu noch ein frisches Brot für alle Fälle. Salat und Käse hat Frau Besenritter besorgt. Das ist die hilfreiche Seele, die sich darum kümmert, dass der Haushalt des vielbeschäftigten Kommissars nicht verkommt. Auch den Tisch hat sie schon gedeckt. Für drei. Es klingelt gegen acht. Kugelblitz eilt an die Tür. Er freut sich auf Tütü und gespannt auf seine neue Freundin ist er auch. Da kommt Tütü. Allein. Und wo ist Tina? Erkundigt sich Kugelblitz enttäuscht. Hier, sagt Tütü und deutet lachend auf den kleinen Cockerspaniel, der schwanzwedelnd hinter ihm durch die Tür kommt. Na, dann kommt mal rein, sagt Kugelblitz. Und der Hund muss leider mit Messer und Gabel essen. Frau Besenritter hat ihn für eine Dame gehalten. Ich übrigens auch. Tütü lacht spitzbübisch, weil ihm seine Überraschung geglückt ist. Doch dann gibt er keine Ruhe. Kugelblitz muss sich unbedingt sein neues Auto ansehen, noch vor dem Abendessen. Gemeinsam laufen sie auf die Straße hinunter. Kugelblitz bewundert den nachtschwarzen Traum gebührend. Dann sagt er, und dabei dachte ich, du wärst endgültig auf das Fahrrad umgestiegen, seit du deine Liebe für das einfache Landleben entdeckt hast. Ich habe es versucht, aber dann siegte doch das alte Rennfahrerblut in meinen Adern, gesteht Tütü. Na, na, sagt Kugelblitz, aber nicht schneller als 50 in der Stadt. Sehr wohl, Herr Kommissar, antwortet Tütü lachend. Als sie ins Haus gehen, beginnt es zu schneien. Tütü sieht auf die Schneeflocken, die im Schein der Straßenlaterne tanzen und sagt, da haben wir ja Glück gehabt, Tina und ich, dass wir bei dir übernachten dürfen. Die erste Fahrt bei Eis und Schnee? Tja, sowas gibt leicht Rostbeulen, murmelt Kugelblitz. Kurz darauf sitzen sie beim Abendessen. Laugenbrezen und Emmentaler gehören zu Tütüs Leibgerichten. Tina gibt sich mit Brotrinden zufrieden und knabbert dann unter dem Tisch an Kugelblitz Schuhbändern. Gegen 10 fängt sie an zu jaulen. »Ich glaube, sie muss mal raus«, sagt Tütü. »Wäre schade um deinen schönen Teppichboden.« Die beiden Männer ziehen ihren Mantel an und verlassen mit Tina das Haus. Es ist kalt. Der Atem dampft. Der Schnee knirscht unter ihren Füßen, als sie den Fußweg zum nahegelegenen Park entlang gehen. Als sie zurückkommen, ruft Tütü entsetzt. »Herrje, mein schönes Auto!« Auf der Straßenseite ist der linke vordere Kotflügel eingebeult. Nicht mal ein Zettel an der Windschutzscheibe. Nichts! »Typischer Fall von Fahrerflucht«, murmelt Kugelblitz. Und dann untersucht er die Beule im Schein seiner Taschenlampe. Er findet weiße Lackspuren. »Wir werden uns alle weißen Autos in der Nachbarschaft genauer ansehen«, meint Kugelblitz. »Wer weiß?« Tatsächlich finden sie drei weiße Autos mit Beschädigungen. Zwei sind allerdings schon älterer Machart. Das zeigen leichte Rostspuren an den Rändern. Der dritte Wagen hat eine Beule neben dem rechten Scheinwerfer. »Schwarze Lackspuren?«, erkundigt sich Tütü hoffnungsvoll. »Abgewischt. Verdächtig. Sehr verdächtig«, sagt Kugelblitz. Er beugt sich nach unten, um sich den Wagen mit der Taschenlampe näher anzusehen. »Verdammt«, knurrt er und fasst sich an den Bauch. »Schon wieder einen Knopf gesprengt.« »Eine Brezel zu viel«, lästert Tütü. »Ich denke, du wolltest eine Diät machen.« Kugelblitz murmelt ein paar unfreundliche Worte und geht in die Knie. Er fischt unter dem Auto den entsprungenen Knopf aus dem Schnee. Tütü betrachtet inzwischen das Auto genau. Ja, man sieht es ganz deutlich, dass der Schneematsch auf dem rechten Kotflügel abgewischt worden ist. Er notiert sich die Autonummer des weißen Wagens. Dank seiner Beziehungen zum Polizeicomputer findet Kugelblitz die Adresse des Eigentümers schnell heraus. Es ist das Haus, vor dem der Wagen parkt. Der Besitzer heißt Karl Weiß. Er öffnet die Tür persönlich. Aus dem Hintergrund dringt fröhliche Musik. Er hat offenbar Besuch. Kugelblitz sagt ihm seinen Verdacht auf den Kopf zu. »Ich soll einen Wagen angefahren haben? Im Gegenteil, ich wurde angefahren, als ich heute Nachmittag vor dem Supermarkt parkte.« »Dann können Sie es wohl nicht gewesen sein. Die Geburtsstunde unserer Beule war heute zwischen 20 und 22 Uhr«, sagt Kugelblitz. »Da sehen Sie«, sagt Karl Weiß befriedigt, »und ich habe seit 19 Uhr mein Haus nicht mehr verlassen. Schließlich war ich mit der Vorbereitung meiner Party beschäftigt. Da können Sie mindestens 20 Zeugen befragen. Wollen Sie reinkommen?« »Nein, danke«, sagt Kugelblitz wortkarg. Als sie unten vor dem weißen Auto stehen, sagt Tütü:
Ich wette, der Mann hat uns angelogen.
Kugelblitz geht prüfend um das Auto herum und brummt:
Ich wette, ich kann ihm das beweisen.
Zwei Tatsachen sprechen dafür. Und nun die Detektivfrage an alle Detektive, die auch im Schneegestöber keinen trüben Blick kriegen. Welche zwei Tatsachen beweisen, dass Weiß gelogen hat? Der Dieb mit den pechschwarzen Haaren. Es ist kurz vor Mitternacht. Die Innenstadt ist wie ausgestorben. Nur ein Betrunkener sucht seinen Weg zum Taxistand. Da biegen zwei Polizisten bei der Rathausapotheke um die Ecke.
Nachtdienst und dann solche Kopfschmerzen,
klagt Polizeiobermeister Pommes.
Ein Glück, dass die Rathausapotheke ebenfalls Nachtdienst hat. Da bekommen wir bestimmt Kopfschmerztabletten,
tröstet ihn sein Kollege Zwiebel. Er geht auf die Apotheke zu und drückt auf die Nachtglocke. Einmal, zweimal. Drinnen brennt Licht. Es kommt aus dem Hinterzimmer. Aber nichts rührt sich. Er klopft an die Scheibe.